Heute über das Internet mit mir verbunden ist Hannes, UI5JFL. Welche Betriebsart im Amateurfunk hat deine besondere Aufmerksamkeit, Hannes?
Meine besondere Aufmerksamkeit hat EME, das ist Erde, Mond, Erde. Und zwar vielleicht ein bisschen was zu der Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Nachdem ich 1970 die Lizenz gemacht habe, war ich zeitlang einige Jahre auf Kurzwelle aktiv und habe mich dann aber mehr und mehr für UKW interessiert. Tropo gemacht und ein bisschen Satellitenfunk auch und sehr viel Meteorscatter. Und dann ist es einmal passiert, während eines nicht erfolgreichen Meteorscatter-Skates, dass ich plötzlich auf 2 Meter Richtung Westen gedreht gehabt habe und ich höre da eine CW-Station ganz leise und entnehme das Rufzeichen W6PO und habe mir gedacht, naja, das muss irgendein Durchschlag sein von 10 Meter aus vom Transverter. Und na ja, gut, nach einigen Minuten der Unsicherheit, hin und her drehen der Antenne, hat sich herausgestellt, das Signal kommt wirklich von 2 Meter direkt und ja, muss über den Mond kommen. Und das war dann praktisch der Virus, der mich gepackt hat für die nächsten Jahrzehnte. Also ich mache eigentlich bis jetzt vorwiegend EME, schon Tropo auch noch. Und ab 1983 ungefähr habe ich mich auf EME dann konzentriert.
Sei so lieb, beschreibe uns ein bisschen deine Anlage. Was hast du da alles aufgebaut?
Zur Anlage auch ein bisschen Geschichtliches. Begonnen mit dem ersten QSO auf 2 Meter, habe ich noch mit 2x16 Element Antennen gestockt und habe mich dann aber nach etlichen Recherchen entschieden, EME auf 70 cm zu beginnen. Mit einem 5 Meter Spiegel, den habe ich damals noch in meiner kleinen Garçonnière im Wohnzimmer gebaut, knapp bevor meine damalige Freundin zu mir gezogen ist und jetzige Frau noch immer. Und ja, der war dann nach einem halben Jahr Bauzeit fertig. Allerdings nach einem weiteren halben Jahr, nachdem ich ihn schlecht verankert gehabt habe, hat ihn der erste Herbststurm umgerissen. Aber es waren einmal so 20 bis 50 EME-QSOs drin. Wenn eine Antenne kaputt geht, muss man bekanntermaßen gleich eine größere bauen. Das war dann ein 8-Meter-Spiegel. Der lief dann so ungefähr 2 Jahre. Aber aufgrund des Konstruktionsfehlers vom Mast ist auch der dann geknickt, runtergefallen und war schwer beschädigt. Dann ja, hat es einige Jahre gedauert, bis 1987, bis ich einen schönen, super 10-Meter-Spiegel gehabt habe. Und mit dem habe ich dann mehrere Jahrzehnte gefunkt, auf 2,70 Meter und 23 Zentimeter. Nur hat sich dann herausgestellt, dass mit der Zeit durch Korrosion und Abnutzung der Teile einige Stürme hat er auch überstanden, ja, die Leistung nachgelassen hat, speziell auf 23 cm. Und dann habe ich mir beschlossen, einmal noch einen schönen neuen Spiegel, einen besonderen zu bauen. War dann allerdings nicht möglich aufgrund einiger Probleme mit einem Nachbarn, den am Standort in Scherding wieder aufzubauen. Freundlicherweise ist mir dann mein früherer Arbeitgeber, die HTL Brauner, entgegengekommen und ich durfte dort einen neuen Spiegel hinstellen. Und ja, wie gesagt, es sollte ganz was Besonderes noch werden und mich hat da gereizt, einen Offset-Spiegel einmal selbst zu konstruieren und zu bauen. Man findet alles im Internet, nur keine Berechnungsgrundlagen für einen Offset-Spiegel. Ja, und ich bin zwar überhaupt kein begeisterter Programmierer, aber in diesem Fall war es notwendig und ich habe mir dann ein Programm selbst geschrieben. Und so wurde daraus nach einigen Versuchen mit Modellen und Unsicherheiten, ob das wirklich so funktioniert, dann vor 8 Jahren ist es jetzt her, schöner 7,3 Meter Offset-Spiegel, der an der HTL Brauner steht. Finanziert habe ich mir selbst, aber ich darf dann freundlicherweise nach wie vor, trotzdem ich schon in Pension bin, die Infrastruktur dort nützen. Die Vorteile des Offset-Spiegels sind hauptsächlich praktisch, dass durch die Position des Feeds weniger Bodenrauschen aufgenommen wird und dadurch gewinnt man ungefähr 1 Dezibel mehr gegenüber einem herkömmlichen Prime-Focus-Tisch. Das klingt noch nicht viel, macht aber immerhin auf die Fläche rückgerechnet einen Mehrgewinn von 25% aus. Ein weiterer großer Vorteil ist, ich kann auf dem Boden stehend praktisch das Feed erreichen. Das heißt, wenn ich da was umbauen will, brauche ich nicht auf irgendeine Leiter klettern. Und das ist im Alter von 70 Jahren schon zum Teil ganz angenehm.
Riesiges Projekt. Woraus besteht denn der Spiegel? Wie hast du den konstruiert und ist der gegossen oder laminiert? Woraus besteht der?
Na, das sind einzelne Rippen. Eine Fachwerkkonstruktion, weil die ist mechanisch dann sehr stabil. Und zwar 18 längere Rippen und dann noch zwischendurch immer am äußeren Rand des Spiegels 18 kürzere mit Ringen dann versehen. Und ja, gut, dann mit einem Maschendraht ausgekleidet. Ja, das habe ich alles selbst gemacht. Praktisch ein Fleck mit 1x1 Meter maximal reinbauen, hat ungefähr eine Stunde gedauert. Dann kann man ungefähr hochrechnen, wie lange alleine das Bespannen des Spiegels gebraucht hat. Ja, zu den Rippen vielleicht noch beim Offset-Spiegel. Nachdem der nicht rotationssymmetrisch ist, sind es lauter unterschiedliche Rippen. Das heißt, nur jeweils 2 sind gleich. Und es ist natürlich auch ein gewisser Mehraufwand. Man muss die Schablone immer wieder verändern. Aber man macht ja das Ganze nur einmal. Und ja, es hat sich auf alle Fälle ausgezahlt. Wie gesagt, der Spiegel ist 7,3 Meter im Durchmesser. Und Vergleiche mit anderen EME-Stationen haben aber gezeigt, dass ich zumindest in die Nähe komme, wenn nicht gleich gut bin mit anderen Stationen, die ja 10 Meter Spiegel haben. Also der ganze Aufwand hat sich gelohnt und macht auch viel Freude. QRV ist halt praktisch jetzt auf 70 cm und 23 cm. Empfangsversuche habe ich sogar auf 2 Meter gemacht und ja, praktisch im Vergleich zur Wellenlänge ist ja das nur der vierfache Durchmesser für 2 Meter, auf 2 Meter bezogen. Und es ist schon außergewöhnlich, dass der überhaupt noch was bringt.
Jetzt ist ja EME an sich schon eine Königsdisziplin und eine riesige Herausforderung, aber du setzt die Anlage noch zu einem wissenschaftlichen Zweck ein. Was machst du damit noch, außer EME?
Ja, wissenschaftlich klingt jetzt ein bisschen hochtrabend. Ich meine, man kann nicht praktisch neue Entdeckungen großartig machen, aber ein bisschen, das Stichwort ist jetzt Radioastronomie, kann man damit schon praktizieren. Und zwar ergibt sich das zum Teil von selbst, um nämlich eine Empfangsanlage richtig einordnen zu können, ob die Leistung gut genug ist, misst man sehr gern das Sonnenrauschen. Und ja, dann kann man schon mal sagen, rückrechnen, praktisch muss ich noch was verbessern oder reicht die Leistung aus und man kann mit anderen vergleichen. Und das Sonnenrauschen auf 23 cm und 70 cm ist ja ausreichend groß, kräftig, dass man es gleich einmal feststellen kann. Also ich betreibe auch noch in meinem Zuhause bei mir einen 3-Meter-Spiegel und selbst da bekomme ich so ungefähr 10 Dezibel Sonnenrauschen. Das ist, sagen wir, der Einstieg in die Radioastronomie.
Das heißt, du verwendest denn die Sonne sozusagen als Messsender für deine Antenne, um deine Antenne zu optimieren?
Genau richtig, ja. Das heißt, die Sonne sendet auf allen Frequenzen eigentlich Strahlung aus, nicht gleichmäßig verteilt, aber da gibt es genug Information im Internet, wie stark das Sonnenrauschen sein muss. Sonne schwankt praktisch im 11-Jahres-Rhythmus mit ihrer Strahlung und es gibt also Sonneneruptionen. Also ist nicht ganz stabil, muss man dazu sagen, aber als erster Anhaltspunkt reicht es. Dann gibt es gleich noch Radiogalaxien. Die sind in der Strahlung einiges schwächer, aber stabiler. Und das ist dann der nächste Schritt. Da braucht man allerdings dann schon ein bisschen eine größere Anlage. Mit dem 3-Meter-Spiegel geht da nichts mehr. Aber mit dem 7,3-Meter-Spiegel habe ich zum Beispiel schöne Aufnahmen gemacht schon von der Radiogalaxie Cygnus A im Sternbild Schwan. Da ist das Signal so zwischen 1 und 1,5 dB über dem Rauschen. Ja, einige mehrere andere gibt es auch noch. Das war dann natürlich schon ein bisschen andere Herausforderung. Ganz interessante Darstellungen ergeben sich auf, auch wenn man einen sogenannten Drift-Scan macht. Dabei geht man folgendermaßen vor: Ich richte die Antenne auf einen vorausberechneten Punkt am Himmel, wo dann durch die Erdrotation die Galaxie hindurchstreicht. Dann ist einmal das Signal nicht vorhanden praktisch. Da messe ich nur das Hintergrundrauschen. Dann driftet die Galaxie durch, das Rauschen steigt an und dann fällt es praktisch wieder ab hinten nach. Und so kriegt man ein schönes Profil zusammen. Dann habe ich praktisch nur einmal die Antenne jeweils um 0,5 Grad versetzt und diesen Driftscan insgesamt 21 Mal gemacht. Und so komme ich auf eine beobachtete Fläche des Himmels im Bereich von Cygnus A von 10 mal 10 Winkelgraden. Und da kann man recht eine schöne 3D-Grafik dann erstellen. Das sieht ganz nett aus. Ist wissenschaftlich eigentlich am unteren Rand angesiedelt, also darf ehrlich gesagt gar nicht von Wissenschaft jetzt großartig sprechen, aber es ist auch ganz nett, als Amateur solche Dinge nachzuvollziehen.
Das heißt, wenn man Radioastronomie sich jetzt vorstellt, Astronomie an sich, da geht es um Bilder. Bei der Radioastronomie gehe ich mal davon aus, das Bild ist jetzt weniger scharf. Du sagst 10 Winkelgrad ist dann das Objekt, also das ist ein riesiger Bereich am Himmel. Hat man da auch eine Art Bild am Ende oder ein Graustufen? Bild oder weil du gesagt hast, oder schaut das, muss man sich das eher wie einen Wasserfall vorstellen, ein Wasserfalldiagramm. Wie schaut sowas aus?
10 mal 10 Grad, das war die beobachtete Fläche. Das Objekt selbst hat eine Ausdehnung in der Darstellung von ungefähr 2 Grad, eben entsprechend wie der Öffnungswinkel der Antenne ist. Und ja, Bild kann ich schon erstellen. Wie gesagt, ich messe den Signalpegel. Man kann jetzt den Plot darstellen zweidimensional oder wenn, wie gesagt, ich die Antenne dann immer versetzt ein Stückchen positioniere und diesen Plot ein paar Mal mache, dann kann ich so eine 3D-Grafik zusammensetzen, wobei die Intensität der Strahlung, der ordne ich dann Farben zu und so ergibt es dann ein recht nettes Bild, eigentlich, das man auch ganz gern betrachten kann.
In welchem Frequenzbereich spielt sich das jetzt ab?
Diese Beobachtung habe ich gemacht auf 23 cm, 1,3 GHz. Könnte man auch auf 70 cm machen, aber da ein Bild zu erstellen, macht nur mehr wenig Sinn, weil da naturgemäß der Öffnungswinkel der Antenne dann dreimal so groß ist. In diesem Zusammenhang wäre es natürlich interessanter, dann auf höhere Frequenzen zu gehen. 10 GHz zum Beispiel, manche haben da auch, betreiben dann 4 Meter Spiegel, dann kommt man natürlich auf entsprechend höhere Auflösung. Das ist klar, aber also mit meiner Anlage bin ich mit dem zufrieden, was ich machen kann in der Richtung. Das Ende der Radioastronomie war ja noch nicht gegeben jetzt mit den Radiogalaxien, sondern das ging ja dann eigentlich nur weiter.
Geht weiter wohin? In welche Richtung?
Praktisch die Königsdisziplin war dann das Messen und Feststellen von Pulsaren. Das ist noch um eine Größenordnung mindestens schwieriger als das Feststellen und Messen der Radiogalaxien. Die Sterne, die wir sehen, außer den paar Planeten da, das sind ja alles Sonnen und eine Sonne am Ende ihrer Lebenszeit angekommen, wenn sie einen Brennstoff verbraucht hat. Da gibt es drei Szenarien. Bei eher kleineren Sternen, so wie unsere Sonne es ist, entsteht dann irgendwann einmal roter Riese, weißer Zwerg und so weiter und damit hat sie das, hat sie die Geschichte. Wenn die Sonne eine größere Masse hat, und zwar, ich glaube mich richtig zu erinnern können, so 5 bis 10-mal Masse unserer Sonne, dann gibt es ein bisschen ein anderes Szenario, nämlich dann kann dieser Stern sozusagen implodieren, denn das Brennen des Sterns verhindert auch, dass er selbst kollabiert. Wenn jetzt aber der Brennstoff ausgegangen ist und der implodiert mit einer riesigen Masse, dann zieht er sich immer mehr zusammen und wird ein sogenannter Neutronenstern. Das heißt, die Atome werden extrem zusammengedrückt. Ich kann einen kleinen Vergleich bringen. Wenn ich alle Berge der Alpen nehme, also bis zu 4000 Meter hoch und etliche 100 Kilometer in der Länge, und komprimiere diese Masse auf 1 Kubikmeter, dann habe ich die Verhältnisse von einem Neutronenstern. Noch dazu ist es so, wie bei einem Eisläufer, der die Abschlusspirouette zeigt und dabei immer schneller wird, dann fängt auch dieser Stern viel schneller noch zu rotieren an. Und zwar rotiert er mit einer Geschwindigkeit von ungefähr einmal in der Sekunde bis zu 1000 Mal in der Sekunde. Das sind dann die Millisekundenpulsare. Und das bei einem Durchmesser von 10 bis 30 Kilometer. Man kann sich dann ausrechnen, dass die Oberflächengeschwindigkeit schon 10% der Lichtgeschwindigkeit beträgt. Wann jetzt dann die Magnetfeldachse nicht genau übereinstimmt mit der Rotationsachse, dann ergibt sich eine sogenannte Synchrotronstrahlung im Radiowellenbereich, vorwiegend so zwischen 100 MHz und ein paar GHz. Eine extrem gebündelte Strahlung ist es. Das heißt, das ist wie ein Leuchtturmeffekt, rotiert dieser Pulsar ungefähr einmal in der Sekunde und blinkt da vor sich hin. Das heißt, er sendet schon kontinuierlich eine Radiowelle aus, aber wenn es zufällig so ist, dass die Erde in der Ausbreitung dieses Lichtstrahls, dieser Radiowelle liegt, dann höre ich einmal bei der Rotation einen kurzen oder sehe einmal einen Blitzer. Man sichtbar ist, sind ja die wenigsten Pulsare im sichtbaren Bereich, sondern hauptsächlich im Radiowellenbereich. Solche Signale sind erstmals aufgefallen einer Studentin an der Universität Cambridge im Jahr 1968. Das heißt, da wurde flächendeckend das ganze Firmament beobachtet im Radiowellenbereich, und dann ist das so ein Signal aufgefallen, das regelmäßig so einmal in der Sekunde kurz da war und dann wieder weg. Damals wurde nicht einmal von vornherein ausgeschlossen, dass das irgendeine extraterrestrische Intelligenz ist, und man hat das Signal LGM genannt, LGM, Little Green Man. Man ist aber sehr bald drauf gekommen, dass das natürlichen Ursprungs sein muss. Es ging dann Schlag auf Schlag, dass Pulsare nach der Reihe entdeckt wurden, und mittlerweile sind wir bei einigen Tausend angelangt. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber irgendwas zwischen 2.000 und 5.000 oder 10.000, glaube ich. Interessant ist auch, dass Physiker bereits Jahrzehnte vorher die Theorie aufgestellt haben, dass es solche Erscheinungen geben muss. Und erst 1968 hat sie das dann bestätigt. Ja gut, ziemlich genau 50 Jahre, nämlich 2018, habe ich dann den ersten detektieren können. Und zwar dazu vielleicht auch eine kleine nette Geschichte. Der 5-Meter-Spiegel, der vorher an der HTL Braunau stand, wurde abgebaut, und der ging dann zu einem Interessenten nach Italien, diesen Funkamateur. Den habe ich in England bei einer EME-Konferenz kennengelernt. Und der hat mir erklärt, er sucht einen Spiegel und möchte damit Radioastronomie machen und Pulsare detektieren können. Und ich habe damals gewusst, dass es gibt, aber Näheres nicht. Mit diesem OM, Mario I0NAA, hat sie dann so ein lockerer Kontakt gehalten, und er hat mich dann jedes Mal, wenn wir irgendwie wieder mit Skype eine Verbindung gehabt haben, gefragt, ja und, machst du schon was mit Pulsaren? Also er hat auf eine nette Art und Weise insistiert, so lange, bis ich meinen Widerstand aufgegeben habe und mich dann näher darum gekümmert habe. Die Hardware war dann praktisch mehr oder weniger vorhanden. Das Problem war die Software. Also man darf sich nicht vorstellen, dass man dann halt einmal reinhört und in SSB-Bandbreite dann so kurze Impulse hört, kurze Rauschimpulse. Das ist nicht möglich mit einem 7-Meter-Spiegel. Da bräuchte man einen Spiegeldurchmesser von 90 bis 100 Meter, hat man nachgerechnet. Aber man kann Folgendes machen: mit erhöhter Bandbreite, Dauermessung des Spektrums, und dann, wenn man die Frequenz des Pulsars weiß, diese ganze Aufnahme in einzelne Stücke zerschneiden und übereinanderlegen. Das ist ähnlich wie das Stacken einer astronomischen Aufnahme im sichtbaren Bereich. Also man legt praktisch die Bilder übereinander, dann reduziert sich das Rauschen und dann kommt der Impuls zum Vorschein, den kann ich dann auch wieder grafisch darstellen. Das war natürlich schon ein Highlight dann, wie ich die erste Aufnahme machen konnte. Die Software übrigens stammt auch wieder von einem befreundeten OM aus Italien. Das ist immer günstig, wenn man einen Freund hat, der irgendwen wieder kennt, der was hat, und der kennt auch wieder wen. Also diese Community ist eigentlich sehr hilfsbereit. Jeder hilft jedem aus, wenn er irgendwas braucht. Und da war es eben die Software, die ich, muss ich sagen, selbst nicht hätte schreiben können und habe zur Verfügung gestellt bekommen. Die erste Aufnahme hat mir dann, der Andrea heißt er aus Lucca, der IB5BHY ausgewertet, und da war schon bei einer Aufnahme von 10 Minuten dann der Impuls des stärksten Pulsars recht gut zu sehen, und das war natürlich der Einstieg. Ich wollte dann mehr. Insgesamt sind es dann in 1,5 Jahren so 50 Pulsare geworden, die ich detektieren konnte mit meiner Anlage. In der Nähe von Berlin, da gibt es den DL7APV, der hat eine Monsteranlage für 70 cm gebaut, nämlich 128 Antennen mit 11 Elementen. Und der ist mittlerweile bei 100 Pulsaren angekommen. Das klingt so ein bisschen nach Contest, ist es aber überhaupt nicht. Also jeder freut sich mit dem anderen, wenn er wieder einen neuen schwachen Pulsar entdeckt hat. Wobei vielleicht noch was zur Feldstärke dieser Signale. Das ist so vergleichbar, wie wenn man im optischen Bereich auf dem Mond eine Kerze anzünden würde. Und man müsste feststellen, aha, wenn jemand die Kerze da oben am Mond abdecken könnte und wieder freigeben könnte, aha, da ist ein Unterschied in der Lichtintensität, die vom Mond ausgeht. Also so schwach sind diese Signale. Das ist aber immerhin schon der stärkste Pulsar, den wir da messen können. Die anderen, die sind noch um einiges schwächer.
Also ihr veranstaltet da quasi ein intergalaktisches SWL-Contest-Geschehen.
Ja, SWL ist richtig, weil kommunizieren kann man mit diesen Typen da oben nicht.
Wenn die Signale so schwach sind, wir haben ja terrestrisch extrem viele Signale um uns herum, die Satelliten werden immer mehr. Das Signal, das Nutzsignal, wie du gerade beschrieben hast, ist extrem schwach. Wie schaut es da aus mit Störungen? Ist es dann wirklich nur mehr Software oder hat diese Antenne doch eine sage ich mal, gute Störresistenz gegenüber anderen Strahlungsquellen rundherum?
Ja, das, was du sagst, ist völlig richtig. Also die Hobby-Radioastronomen leiden sehr unter diesen Störungen praktisch, die eigentlich über den ganzen spektralen Bereich verbreitet sind. Störung ist natürlich nicht gleich Störung. Ich meine, wenn es ein konstanter Träger ist, das ist nicht so schlimm. Aber wenn es impulsartige Störungen sind, dann lässt sich das natürlich nur schwer unterscheiden von dem Nutzsignal, das auch impulsartig ist. Aber da macht auch die Software sehr viel. Und ja, es gibt dann schon Methoden, um beurteilen zu können, habe ich jetzt nur ein Störsignal aufgenommen oder ist wirklich ein Pulsar. Dazu auch eine nette Geschichte, sogar professionelle Radioastronomen tappen da oft in die Falle. In Australien wurde mit einem Riesenspiegel mal ein Signal festgestellt, das man nicht zuordnen konnte, und da haben sich die Wissenschaftler drüber einen Kopf zerbrochen, was das wohl sein wird, bis sich herausgestellt hat, dass im Nachbarlabor ein Mikrowellenherd gelaufen ist. Und solche Sachen passieren einfach einmal. Wie gesagt, es gibt schon Methoden, um die Störungen wegzubekommen. Es hängt da sehr viel davon ab, wo ist mein Standort. Hier in Braunau praktisch, ja, bin ich unmittelbar am Stadtrand, ist natürlich nicht so gut. Ich habe Versuche gemacht in Scherding bei meinem Elternhaus, das ist ein bisschen weiter weg von der Stadt, geht schon besser. Optimal wäre eine Lage, die für Tropo völlig ungeeignet ist, also irgendwo ein abgelegenes Tal, dann ist man da besser bedient in dieser Hinsicht.
Die Sonne an sich ist ja die größte Störquelle in der nächsten Umgebung bei uns. Geht das jetzt nur in der Nacht oder hat man die Möglichkeit auch untertags so eine Messung zu machen?
Sonne ist kein großes Problem, höchstens dann, wenn das Objekt, das ich beobachten will, sehr nahe an der Sonne ist. Also in meinem Fall vielleicht so 5 bis 10 Grad nur abseits der Sonne. Und selbst dann ist es so, dann brauche ich ja nur ungefähr einen Monat zu warten, dann ist die Sonne wieder weit weg von dem Objekt und dann kann man schon wieder messen. Ob Tag oder Nacht ist völlig egal. Ein Vorteil der Radioastronomie ist natürlich auch, dass man der bedeckte Himmel in dem Frequenzbereich, wo ich arbeite, egal sein kann, weil in diesem Fenster zwischen 1 und 10 Gigahertz hat die Atmosphäre und auch Wolken haben da keine nennenswerte Abschwächung. Naja, vielleicht auf 10 Gigahertz schon ein bisschen, aber wie gesagt, auf 1,3 Gigahertz gar nichts, außer es ist eine extrem starke Gewitterwolke, wie wir es in den letzten Tagen so gehabt haben.
Wenn jetzt ein Neuling sagt, okay, das möchte ich gerne versuchen, das möchte ich mir auch aufbauen. Was wäre eine Mindestanforderung, um jetzt zumindest einmal einen der stärkeren Pulsare lesen zu können?
Ja, da kann ich ganz gute Informationen geben, nachdem mich das selbst interessiert hat. Wie gesagt, die hauptsächliche Arbeit habe ich mit dem 7,3 Meter Spiegel gemacht und als nächstes dann versucht, ein paar Pulsare aufzunehmen mit dem 3 Meter Spiegel auf dem Hausdach hier bei mir zu Hause. Und da habe ich eigentlich immer den stärksten Pulsar, den B0329, aufnehmen können. Bei einer Aufnahmedauer von 1 bis 2 Stunden ging das locker. So 3, 4 andere waren auch noch möglich, mehr dann nicht mehr. Und dies alles auf 70 cm. Auf 23 cm gelang mir nur der B0329, der stärkste, bei einer Aufnahmebandbreite von 2 MHz. Und schon eine Aufnahmedauer von, glaube ich, 3 bis 4 Stunden. Und da war von 10 Versuchen dann nur einer erfolgreich. Also wenn, dann sollte man auf 70 cm beginnen. Und es muss aber gar kein Parabolspiegel sein, denn ich habe mir zu diesem Zweck dann noch eine 23-Element-Jage für 70 cm gebaut. Und die optimiert auf möglichst gute Nebenzipfelunterdrückung und damit dann ein paar Aufnahmen vom B0329 gemacht über jeweils einige Stunden und es kam jeweils eigentlich immer der Pulsar durch. Also das scheint mir so das Minimum zu sein. Vielleicht auch noch folgender Hinweis. Man sollte das Sonnenrauschen auf 70 cm so ungefähr mit 6 dB aufnehmen können, dann macht es Sinn, es zu versuchen, einen Pulsar zu detektieren. Vielleicht auch noch der Hinweis, man muss ja nicht unbedingt auf einem 70 cm Amateurfunkband arbeiten, denn wenn da in der Nähe irgendein Umsetzer eingeschaltet wird, da kann man die Aufnahme komplett zerstören. Ich bin dann runtergegangen auf 430 MHz bzw. sogar 420 MHz. Also man muss sich einfach einmal 2 MHz aussuchen. Das geht damit heutzutage mit den SDRs recht einfach, wo möglichst wenig Störungen sind. Das wäre zum Einstieg so ein bisschen ein Hinweis.
Hannes, was waren deine spannendsten Entdeckungen?
Ja, spannendste Entdeckungen, da kann ich einmal aus der Geschichte her noch ein bisschen was erzählen. Und zwar 1999 war ja in Österreich die totale Sonnenfinsternis zu sehen. Damals noch mit meinem mittlerweile leider verschrotteten 10-Meter-Spiegel habe ich das Sonnenrauschen aufgenommen während der ganzen Sonnenfinsternis, also vom Anfang bis zum Ende, um den Einbruch im Sonnenrauschen, also praktisch die Abschwächung, grafisch darstellen zu können. Das Interessante war, ich habe das auf 70 cm gemacht. Gleichzeitig war dann noch damals QRV mit einem riesigen 13-Meter-Spiegel, der UE5 Echo Yankee Mike. Der hat das Ganze auf 23 cm gemessen. Dann konnten wir vergleichen, wie groß die Einbrüche jeweils waren bei der totalen Abdeckung. Und interessanterweise war das auf 70 cm 6 dB, auf 23 cm 10 dB. Das heißt, es blieb immer noch ein Rest übrig, 10% im Fall von 23 cm, 25% bei 70 cm. Das heißt, die Sonnenkorona, die ja nicht abgedeckt wird, streut unterschiedlich stark auf unterschiedlichen Frequenzen. Ich meine, das war ein Jahrhundertereignis und praktisch wir haben die Chance wahrgenommen, um diese Messung zu machen. Also das war wirklich was, an was ich mir immer gern erinnere. Nebenbei hat man es ja optisch auch wunderbar gesehen in Oberösterreich. Das ist das eine und vielleicht noch neu war dann, da gibt es einen interessanten Pulsar, den Krapp-Pulsar, den gibt es noch gar nicht so lang, ungefähr 1000 Jahre. Und zwar geschichtlich ist überliefert, dass man die Supernova-Explosion, die der Pulsarbildung ja vorangeht, dann sehr gut sehen konnte auf der Erde. Und zwar in Form eines Sterns, der auch im Tageslicht schön zu beobachten war. Nach 2 Jahren ungefähr ist er verloschen. Und dann ist dieser sozusagen junge Pulsar einer, der in der Rotationsfrequenz deutlich nachlässt. Also das ist wie wenn man Schwungrad anwirft. Am Anfang lässt die Geschwindigkeit ziemlich schnell nach und dann immer langsamer. Und der hat auch die Eigenschaft, dass er sogenannte Giant Pulses aussendet. Das sind Impulse, die 1000-mal so stark sind wie im Mittel. Und das ist mir auch gelungen, solche aufzunehmen. Also das war dann schon ein gewisses Highlight auch.
Da hast du schon sehr viel erreicht. Wie schaut es in der Zukunft aus? Was ist geplant?
Unmittelbar in der Zukunft jetzt noch nichts. Was auch interessant ist, radioastronomisch, ist das Messen der Wasserstofflinie auf 1420 MHz. Ein bisschen Versuche habe ich schon gemacht, das ist gar nicht so schwierig, geht sogar mit dem 3-Meter-Spiegel, dass man das Signal mit einem SDR mit 2 MHz Bandbreite auf 1420 MHz gut sieht und dann beobachten kann, je nachdem, wo ich auf die Milchstraße praktisch hinbeame, wie die Frequenz sich eigentlich ein bisschen nach links und rechts verschiebt. Das hängt damit zusammen, dass sich Teile unserer Milchstraße ja von uns wegbewegen und andere Teile nähern sich. Und durch einen Doppler-Effekt gibt es da eine Frequenzverschiebung und man kann dann dadurch auch praktisch die sozusagen uns normalerweise im optischen Bereich verdeckten Teile, Arme unserer Milchstraße im radioastronomischen Bereich sehen.
Wo kann sich der Newcomer Informationen holen? Hast du da Tipps?
Ja, wer sich für gewisse Dinge, die ich da jetzt geschildert habe, im Detail interessiert, ich habe sehr viel von dieser Information zusammengefasst auf meiner Homepage. Das beginnt mit dem Spiegelbau bis hin über Antennensteuerung, über die ich jetzt nichts erzählt habe, und zum radioastronomischen Teil, besonders zu den Pulsaren. Die Internetadresse meiner Homepage ist https://www.qsl.net/OscarEcho5/JuliettFoxtrottLima.
Hannes, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für die nächsten Experimente. Es war sehr spannend. Dankeschön.